Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag, mein Name ist Michael Trost. Die Plattform auf 102,6 bei Radio Free FM, wie immer, Montag bis Donnerstag. Auf diesem Sendeplatz, gleiche Stelle, gleiche Welle. Mein Name ist Michael Trost. Ja, und Thema heute Nachmittag ist im Kontext der Thematik Akzente Plus Lokale Agenda das Thema Klimaschutz und Energiewende. Und die Fragestellung dahinter ist, was ist denn jetzt politisch notwendig? Wir haben ja gerade in Baden-Württemberg auch, eine in Gründung befindliche Landesregierung. Und gerade auch auf diesem Kontext wird sehr viel diskutiert. Und ja, bei uns im Studio ist jemand, der sich mit der Thematik sehr gut auskennt. Hier in Ulm auf jeden Fall sehr, engagiert ist bei der lokalen Agenda 21. Das ist der Herr Jürgen Kübler. Herr Kübler, ganz herzlich willkommen hier bei der Plattform.
Ja, danke schön für die Begrüßung.
Schön, dass Sie da sind. Wir können ja sagen, es war alles sehr, sehr kurzfristig. Sie sind eingesprungen. Ursprünglich war eine andere Sendung geplant, aber es hat geklappt. Sie sind da und wir sprechen eine Stunde über Ihr Thema. Und bevor ich zu viel rede, würde ich vorschlagen, wir stellen Sie mal kurz vor. Beziehungsweise Sie stellen sich kurz vor, damit die Hörer auch ein bisschen mehr über Sie wissen. Wir wissen, wer denn da bei uns gerade
ist. Ja, kann ich gerne machen, ja. Also mein Name ist Jürgen Kübler. Ich bin seit über 20 Jahren im Bereich erneuerbare Energien, Stichwort überwiegend Photovoltaik-Themen unterwegs. Bin aber daneben auch sehr stark engagiert im Bereich der lokalen Agenda Ulm, was das Thema Klimaschutz, erneuerbare Energien, diesen ganzen Themenbereich angeht, darüber hinaus. Aktiv auch beim BUND, sowohl in Ehingen, wo ich wohne, als auch auf der Landesebene Energie-AK. Bin darüber hinaus Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Alp-Donau-EG und bin seit 2 Jahren nebenbei auch noch Mitglied der IHK-Vollversammlung und da im Energieausschuss aktiv. Das heißt, die Bandbreite dessen, wo ich Informationen herkriege, was sich tut auf den Ebenen, die sind vielfältig und die Einflussmöglichkeiten nutze ich soweit, dass in meinen Kräften steht.
Ja, Sie sind also sehr, sehr engagiert auf den Bereich der Energie. Haben Sie irgendwo jetzt da, gab es mal irgendwann einen Auslösemoment, einen Grund, einen Moment, wo Sie gedacht haben, das Thema ist etwas, was mir sehr nahe geht, was mir sehr wichtig ist. Also irgendwas, ich weiß, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die sagen, Tschernobyl war ein wichtiger in Bezug auf Umweltbewusstsein, in Bezug auf Klima vielleicht jetzt weniger, aber auf politisches Bewusstsein ein Auslösemoment.
Also Tschernobyl war sicherlich ein einschneidendes Erlebnis, das ist sicher richtig. Aber es ist, wenn man es über das ganze Leben hin betrachtet, eigentlich ein Prozess an Erkenntnissen, den man da also vollzieht, bis man sozusagen versteht, dass sowohl das persönliche Leben immer mit diesen Themen zu tun hat, als auch, dass es notwendig ist, eben gesellschaftlich da Einfluss zu nehmen, wo es möglich ist, die Dinge so zu ändern, dass es für die nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Erde gibt.
In Bezug auf das Thema Klima momentan, wir haben Fridays for Future, wir haben die Diskussion, wir haben sehr viel zum Thema Klima. Sind wir heute also umweltbewusster? Sind wir heute auch, was einfach unser Weltgeschehen angeht, leben wir bewusster als die Generation vor 30, 20 oder 10 Jahren?
Ich würde sagen, große Teile der Bevölkerung ja, aber man kann das sicherlich nicht durchgängig sagen. Wobei es sicherlich so ist, dass die Generation, zu der ich auch gehöre, ich bin Jahrgang 50, in den Jahren, in denen sozusagen der Wirtschaftsaufschwung also kam, in dem sozusagen die ganzen Kriegsfolgen überwunden wurden. Ich bin in Ulm aufgewachsen, in der Hahngasse. Da gab es noch Ruinen, die ich als Kind noch erlebt habe. Da hat man zum Verhältnis Arbeit und Energie noch ein anderes Verhältnis entwickelt, dass das sicherlich heute in beiden Teilen überhaupt erst möglich ist. Das ist sicher richtig. Man muss erfreulich eigentlich im Grunde sagen, dass es gut ist, dass junge Generationen das Thema aufgreift und sich weiter darum bemüht, die Lebensverhältnisse für nachfolgende Generationen sicher zu machen.
Das heißt, kann man sagen, dass die Generation heute so, Sie hatten, glaube ich, im Vorgespräch, haben Sie erwähnt, dass Sie in der 68er-Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr politisch aktiv war, aber auch die Menschen, vor allem auch die jungen Menschen auf die Straße gegangen sind, um etwas zu bewegen, dass das heute nach ungefähr 50 Jahren mit etwas anderen Zielen, aber von der Thematik, auch von der Politisierung eigentlich auch wieder in den Comeback ungefähr.
Das ist richtig so, ja klar. Also wenn man als Mensch, als sogenanntes gesellschaftliches Wesen auf dieser Erde lebt und sozusagen nur für sich lebt, dann denkt man vielleicht an diese Dinge nicht. Solche Menschen gibt es ja auch. Aber ich war schon immer ein Mensch, der sich Gedanken gemacht hat über Zusammenhänge, über Zusammenleben, über auch über das ganze Stichwort Verantwortung an der Stelle, dass man das, was man macht oder unterlässt, eben Folgen hat. Und zwar nicht nur für einen selber, sondern auch für seine Mitmenschen. Und insoweit, denke ich, muss man eigentlich im Grunde Verantwortung übernehmen und an den Stellen, wo man Möglichkeiten hat, auch beeinflussen.
Ja, und die Bewusstseinsveränderung, sagen wir, in Bezug auf Klima, in Bezug auf Energie, ist aber ja schon, glaube ich, ein bisschen länger zurück und auch irgendwo eigentlich ja schon vor Fridays for Future so langsam aufgekommen. Könnte man vielleicht sagen, mit dem Entstehen in den 80er Jahren irgendwie auch unter Grünen irgendwo ist dann das Thema auch vielleicht aufgekommen oder ist das zu früh gegriffen oder wie?
Das war sicherlich auch ein Teil, also ich sag mal so stichwortartig die ersten Atomunfälle, Harrisburg, dann in Großbritannien, das hat sicherlich die Dinge beeinflusst. Also ich habe einige Jahre meines Lebens als Beispiel in Rheinland-Pfalz zugebracht und wir haben in den 80er Jahren damals auch schon dann Aktivitäten entwickelt. Es gab in der Region, in der ich also gelebt habe, Ellweiler, eine sogenannte Urananreicherungsanlage, die ihre Wurzeln noch in der Nazizeit hatte. Da gab es damals noch unter Strauß dann auch und Nachfolgenden auch nochmal also Bestrebungen, das wieder zu aktivieren. Wir haben damals auch schon Aktivitäten gegen diese Anlage erfolgreich im Grunde bestritten, war aktiv gegen Mülheim-Kärlich, ein Atomkraftwerk, was ja dann Gott sei Dank nie ans Netz ging. Das heißt, die Bandbreite dessen, wo meine Wurzeln, was die Umweltthematik und die Energiethematik angeht und das Thema Klima, das reicht schon relativ lang zurück. Aber es ist natürlich noch trotzdem ein Prozess, um zu verstehen, auf was es eigentlich ankommt, weil in den Jahren, über die ich gerade gesprochen habe, war zwar irgendwo unterschwellig zum Beispiel das Thema Verkehr oder Energienutzung im Hause zwar auch irgendwo präsent, aber hat nicht die Rolle gespielt wie heute.
Ja, und damals war, glaube ich, seitens der Umweltaktivisten vor allem das Thema Anti-AKW sehr stark, ist oder ein Thema, was im Fokus stand. Das Thema regenerative Energien, über das man heute spricht, Wind, Wasser und was noch dazu kommt, war damals, glaube ich, noch eher nachgelagert. Ne? Also damals war der Fokus hauptsächlich weg, erstmal von Atomkraft.
Richtig, ja. Also da ging es wirklich in erster Linie um das Thema Atomkraftwerke. Das ist richtig, weil eben die Nukleargefahr eine ganz andere ist. Ja. Und erst später kam ja dann auch in diesen Bewegungen das Thema Öl und Kohle, wenn man so will, auf die Tagesordnung. Obwohl es ja damals auch schon Erkenntnisse gab, Stichwort also Club of Rome und andere, die schon damals warnend darauf hingewiesen haben, aber wie das immer so ist in der Menschheitsgeschichte, bis dann so Erkenntnisse eine weite Verbreitung im Grunde finden, dauert das halt seine Zeit. Das, was wir heute jetzt im Grunde haben, ist eigentlich ein Ergebnis dessen, was über Jahre versucht wurde, in Gang zu bringen. Da ist ja auch viel im Grunde jetzt recht Gutes auch schon passiert. Nur mal als Stichwort, als es losging mit der Energiewende, damals unter Rot-Grün, habe ich mir auch noch nicht vorstellen können, dass wir im Jahr 2020, 2021 in Deutschland den Strom zu über 50% aus Erneuerbaren machen. So, das heißt, wenn man sieht, welche Anstrengungen da unternommen wurden, wird deutlich, dass die Dinge, für die man damals noch belächelt wurde, also wir sind belächelt worden, was wollt ihr denn mit ein paar Windrädchen, was wollt ihr denn mit ein paar Photovoltaikanlagen und so weiter. Also heute werden wir da ganz sicher nicht mehr belächelt. Irgendwann kam dann eben der Zeitpunkt, wo man angefangen hat, die Dinge zu bekämpfen. Da sind wir ja heute noch mittendrin, dass man Windkraftanlagen im Grunde bekämpft, zum Teil auch Photovoltaikanlagen bekämpft. Aber es ist inzwischen allgemein anerkannt, denke ich, dass ohne die Erneuerbaren eine Energiezukunft nicht vorstellbar ist.
Bevor wir da weiter an das Thema reingehen, würde ich gerne ein bisschen auf, sagen wir, die Aktivitäten und auf lokale Agenda und den Arbeitskreis Energie kommen, damit wir auch ein bisschen eine Vorstellung haben. Also das, was wir jetzt schon im Großen angedacht haben, quasi auch mit dem etwas weltpolitischen oder mit dem ja etwas weiterdenkenden Thema, wie muss man, was muss man tun, was kann man tun. Mal so ein bisschen, würde ich gerne versuchen, das einzuordnen. Sie sind ja in diesem lokalen Agenda-Arbeitskreis Energie. Wie viele Menschen sind denn da engagiert und in welchem Kontext, was können Sie da erreichen, tun? Also, dass wir einfach mal vielleicht ein bisschen verstehen, was in diesem Umfeld bei Ihnen geschieht und wie viele da auch aktiv dabei sind.
Also wir haben bei der lokalen Agenda in Ulm so, kann man sagen, so einen relativ harten Kern an Aktivisten. Das sind so 10, 15, 20, je nachdem, was gerade auf der Tagesordnung ist und wie die Rahmenbedingungen sind. Und wenn wir dann jährlich unsere Veranstaltungen machen, zum Beispiel die letzten Jahre, jedes Jahr im Frühjahr die Ideenwerkstatt, dann haben wir schon immer auch im Club Orange den Saal relativ gut gefüllt. Also da ist schon breites Interesse da. Das sind so die Dinge, die wir auf der örtlichen und auf der lokalen Ebene voranbringen, wo man dann doch einen Teil der Bevölkerung erreicht und darüber hinaus natürlich auch dann mit Veranstaltungen, wo mal auch größere Möglichkeiten sind, wie im Stadthaus hat man auch schon volle Häuser zu bestimmten Themen, wenn es ums Thema Klima, erneuerbare Energien geht. Das heißt, die breite Öffentlichkeitsarbeit, das ist eigentlich das, was wir die letzten Jahre immer wieder versucht haben, Themen zu setzen.
Ja, das heißt vor allem Information, das Thema einfach weitertragen, das Bewusstsein zu schärfen. Ist ein Ehrenamtsjob, nehme ich an. Das heißt, alle Aktiven sind wahrscheinlich
ehrenamtlich. Das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten, ja. Das ist richtig, weil davon lebt ja die ganze Bewegung eigentlich schon immer von der ehrenamtlichen Tätigkeit, natürlich mit wechselnden Teilnehmern, auch mit wechselndem Engagement, aber im Großen und Ganzen hat sich so rauskristallisiert ein Kern von Menschen, die schon seit vielen Jahren da jetzt aktiv sind.
Ja. Wie viel ungefähr? 15 oder wie viel
sind das? Ja, so circa 10, 15 ist der sogenannte harte Kern, würde ich mal sagen, die also immer eigentlich da sind oder fast immer da sind. Und je nach Veranstaltungsthemen und Aktivitäten erweitert sich das dann auch mal und wechselt dann natürlich auch, was die Menschen angeht. Insbesondere Jüngere, die sind halt auch noch nicht so verankert, was den Wohnsitz angeht, manchmal auch durch Arbeit und Studium und was auch immer. Aber auch da kriegt man immer wieder frische Impulse rein.
Wie ist das? Ist der Arbeitskreis dann auch jetzt vernetzt mit anderen hier in der Region in Bezug auf Umwelt und Klima, irgendwo aktiven Gruppen? Ich denke an BUND, ich denke an natürlich auch Fridays for Future in letzter Zeit und was es noch so alles eben an Gruppen gibt oder vielleicht sogar auch in die politischen Parteien hinein ein bisschen. Oder wie ist da,
ja, da gibt's natürlich, die Möglichkeit? Also da gibt es natürlich schon Querverbindungen in alle Richtungen. Also, ja. Also ich fange mal vielleicht an, dass wir in der lokalen Agenda sowohl aktiv haben, die selbst im Bereich Erneuerbare auch beruflich unterwegs sind, die auch Anlagen bauen und planen, bis hin zu rein ehrenamtlich Tätigen, auch solche, die sich um die eigenen Dinge auf dem eigenen Hausdach oder eigene Dinge kümmern, klar, bis hin zu jungen Leuten, die sich einbringen mit Ideen und Aktivitäten. Also das ist eine ganze Bandbreite und natürlich gibt es in alle Richtungen Querverbindungen. Ich selber bin ja, wie gesagt, neben der Tätigkeit lokale Agenda auch noch aktiv im BUND, sowohl in Ehingen, wo ich wohne, als auch regelmäßig in Stuttgart, was die Themen angeht, die wir auf Landesebene bearbeiten. Darüber hinaus bin ich Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Alb-Donau-EG. Wir haben Anlagen gebaut im Alb-Donau-Kreis, sowohl auf öffentlichen Gebäuden als auch bei Sportvereinen beispielsweise. Und so gibt's unterschiedliche Verbindungen, Querverbindungen und Zusammenhänge, weil anders kriegt man ja die Dinge, wie wir sie hingekriegt haben, auf Dauer auch gar nicht auf die Schiene.
Ja, und in anderen Städten gibt es auch vergleichbare Projekte, auch sowas wie eine lokale Agenda, wo es dann auch zum Beispiel um Themen und Klima um...
Das ist unterschiedlich. Also ja. Es gibt zum Beispiel, wo ich wohne, in Ehingen auch eine lokale Agenda, die ist aber lange nicht so aktiv wie die Ulmer AG. Mhm. Also das muss man schon sagen, da gibt es auch da Leute, die sich engagieren und immer wieder versuchen einzubringen und was zu bewegen. Das schwankt auch immer mal. Das ist so... Und hängt natürlich eigentlich im Grunde immer von denen ab, die sich engagiert einbringen. Also du brauchst immer Leute, die nicht nur reden, sondern auch handeln.
Ja, ja, aber zumindest Ulm ist, was es angeht, schon mal, wie soll man sagen, auf einem guten Weg oder schon ein gutes Team.
Klar.
Und insofern freuen wir uns, dass wir hier in Ulm dann eben so
natürlich,
eine Gruppe
klar.
haben und hier an dem Thema.
Ich als geborener Ulmer bin halt hier auch nach wie vor zumindest mental stark verwurzelt.
Ja.
Und von daher bringe ich mich da auch gerne ein.
Ja, und wir in dem Thema also auch was voranbringen, weil hier in Ulm was vorangeht, ja. Sie haben ja grundsätzlich auch, glaube ich, dann so die Unterstützung, das heißt, das einfach nochmal ein bisschen anschauen, die lokale Agenda, da steht ja irgendwo dann auch ein Oberbürgermeister drüben, das heißt drüber, Sie haben politisch ein bisschen Unterstützung und wahrscheinlich auch finanziell wahrscheinlich im Rahmen, oder?
Ja, natürlich, weil die Frau Schmitz, die lokale Agenda sozusagen von ihrem Büro aus organisiert, ist ja bei der Stadt Ulm beschäftigt, das ist schon klar. Das ist auch gut so, dass es solche Strukturen gibt auf diesen Ebenen und davon wird man sich eigentlich mehr wünschen. Also wir haben jetzt als Beispiel endlich in Ehingen auch einen Klimaschutzbeauftragten, mit dem ich Kontakt habe. In Zeiten der Pandemie ist es nur relativ schwierig, gerade Live-Veranstaltungen zu organisieren. Also es gibt auch da inzwischen verstärkt jetzt Bemühungen, dass da noch mehr passiert als in der Vergangenheit auf der lokalen Ebene. Und das muss man im Grunde, wenn man es auf Ulm bezieht, ich bin immer schon ein Fan davon, dass man mal die ganze Region im Blick hat. Nicht nur die Stadt und die Aktivitäten an der Stadtgrenze enden, weil Stichwort Gundremmingen sitzt vor der Haustür. Das wird im Herbst auslaufen. Ende des Jahres ist der Schluss. So, die Frage ist doch, wie die örtlichen, also Betriebe, aber auch die regionalen Betriebe, wir sind eine Region und nicht nur eine Stadt und müssen gucken, dass wir in der Region die Dinge einfach gemeinsam hinkriegen. Wir haben an der Donau die Wasserkraft, wir haben an der Iller die Wasserkraft, wir haben an der Blau die Wasserkraft, wir haben viele Möglichkeiten auch in dem Bereich. Vieles wird ja auch sinnvoll genutzt, aber es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, da die Kooperation und Zusammenarbeit über die Landesgrenzen Bayern, Baden-Württemberg in der Region hinaus auch noch weiter zu entwickeln.
Ja, weil Sie das gerade ansprechen, das ist natürlich ein Umständen. Ist das ein Erschwernis oder hat es auch Perspektiven und Chancen, dass wir jetzt an der Landesgrenze sitzen und eigentlich natürlich die Stadt Ulm, Neu-Ulm ist einsamer ein Fleck oder auch einsam im Sinne von Energie, ein Bedarfs,
Es hat wie immer Punkt, Vor- und Nachteile.
Ja.
Wir haben jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der letzten Landtagswahl über die lokale Agenda die Kandidaten der Parteien, die kandidiert haben, angeschrieben, was die Landtagswahl in Baden-Württemberg angeht, mit unterschiedlichen Reaktionen. Manche haben gar nicht reagiert, andere sehr umfangreich und sind jetzt auch bestrebt, beispielsweise im Blick auf die anstehende Bundestagswahl im Herbst, auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl wieder mit ins Boot zu nehmen, weil unser Ziel ist, dass wir jetzt nicht nur Wahlprüfsteine machen, beispielsweise, wie zur Landtagswahl, sondern einfach diejenigen, die dann gewählt sind, jetzt schon daran erinnern, dass wir sie jedes Jahr auch mal danach fragen, was denn aus den Absichtserklärungen und aus diesen Beschlüssen geworden ist und was dann noch zu tun wäre.
Ja, gerade natürlich denke ich im Kontext der anstehenden Bundestagswahl wird das Thema auch sehr, sehr aktuell sein. Das heißt, es wird viele Diskussionen geben, auch bei der Landtagswahl. Und
natürlich.
Die Themen werden natürlich auf der Agenda stehen.
Klar, weil es ist ja so, wissen Sie, wenn man vor Ort was umsetzen will, dann bist du ja ein Stück weit immer abhängig von den Rahmenbedingungen, die einmal auf Bundesebene, Stichwort EEG-Gesetz und andere Gesetze, davon bist du einmal abhängig und dann bist du natürlich auch auf der Landesebene abhängig von dem, was auf Landesebene an eigenständigen Dingen umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann oder könnte. Und dann hast du auf der anderen Seite die lokale Ebene, die dann auch wieder gewisse Spielräume hat. Beispiel, die Stadt Ulm nutzt für Photovoltaikanlagen, Fassadenflächen, eine Förderung, die einfach auf lokaler Ebene angesagt ist. Das Land Baden-Württemberg hat immer wieder Programme aufgelegt, solche Dinge zu fördern eigentlich nur im Land Baden-Württemberg. In Bayern sind die Rahmenbedingungen wieder andere. Und die großen Rahmenbedingungen macht sozusagen dann die Bundesregierung im Wesentlichen, sprich das Parlament in Berlin. Und da immer die Schlüssel zu finde, wie man die Dinge dann nutzen kann, die dort politisch entschieden wurden, wie man die örtlich oder regional umsetzt, das ist eigentlich die Kunst unserer Aktivitäten.
Ja, wir haben schon gerade über Herrn Kübler ein bisschen was erfahren, über sein Engagement, auch über das Engagement des Arbeitskreises Energie im Rahmen der lokalen Agenda. Und dann gesagt, es gibt auf einer höheren politischen Ebene natürlich einen politischen Willen. Es gibt zum Beispiel ein Klimaschutzprogramm bzw. ein Klimaschutzabkommen auch, oder Klimaschutzgesetz, nicht Abkommen. Und da hat man, ich glaube, Anfang 2020 das ein oder andere Mal an Maßnahmen definiert. Manches, glaube ich, relativ abstrakt, manches relativ detailliert. Unter anderem stehen, glaube ich, drin, der Kohleausstieg ist, glaube ich, beschrieben. Kohleausstieg bis 2038 ganz ist, glaube ich, definiert. Und alternative Energien natürlich, Photovoltaik, Beschleunigung, Windkraft fördern. Das sind, glaube ich, so ein paar Punkte, die drinstehen. Ergänzen Sie gerne, wenn es noch ein paar Punkte gibt, die ich jetzt da relevant vergessen hätte, oder?
Ja, das sind schon so mal im ersten die wesentlichen Punkte, das ist richtig. Ne? Die Frage ist ja immer, was von Absichtserklärungen dann in die konkrete Umsetzung kommt.
Ja. Genau, das ist jetzt die Fragestellung, die uns natürlich auch in der Region interessiert. Auf der einen Seite haben wir eine politische Willenserklärung, aber umsetzen muss es ja doch irgendwo ein Bundesland oder auch eine Kommune. Und die Fragestellung, wie geht man es an? Und ganz insbesondere natürlich auch zugeschnitten Bedingungen, Ulm und Umgebung.
Ja, also ich bin jetzt gespannt, wenn die neue Landesregierung ihre Absichtserklärungen in die Umsetzung nimmt, wie das läuft. Weil bislang war es ja so, wir haben jetzt schon seit 10 Jahren einen grünen Ministerpräsidenten, aber sind, was das Thema Ausbau erneuerbare und Klimaschutzziele angeht, jetzt nicht wesentlich grüner geworden als andere Bundesländer. Stichwort Photovoltaik ist uns also Bayern weit voraus. Stichwort Windkraft gibt es viele andere Bundesländer, die da viel weiter sind. Das nur mal an der Stelle. Und meine Erfahrung zeigt mir halt, dass Absichtserklärungen das eine sind. Ich bin mal gespannt, was aus dieser Absichtserklärung, die jetzt verkündet wurde, dass man in Baden-Württemberg 1000 neue Windräder stellen will, wie das dann auch in der Region umgesetzt wird. Und da braucht es ja nun mal die Macher in der Region, die das tun. Das heißt, die Firmen, die Akteure, die Windräder bauen wollen und können. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die politischen Entscheider, die die Rahmenbedingungen setzen, ob und wo und wie solche Anlagen gebaut werden. Das gilt genauso gut für das Thema Photovoltaik, Freiflächenanlagen. Auch da haben wir ja die letzten Jahre erlebt, dass diejenigen, die jetzt das Wort Klimaschutz ganz nach vorne stellen, politisch zumindest in der Vergangenheit mehr die Dinge behindert und blockiert haben, als gefördert haben. Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei der neuen Landesregierung dann ausschaut. Weil wenn man in Baden-Württemberg 1000 neue Windräder bauen will, dann müssten ja zumindest ein paar davon auch im Alb-Donau-Kreis, das heißt um Ulm rum, stehen. Mhm. So, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt in die Umsetzung kommt. Und das Gleiche gilt für das Thema Freiflächenanlagen, Photovoltaik plus ein paar andere Maßnahmen an der Stelle. Da würde ich mir jetzt wünschen, dass unabhängig von der politischen Farbenlehre her, diejenigen, die Verantwortung tragen, da jetzt richtig Gas geben, um mal so einen Begriff zu verwenden an der Stelle, im Sinne von Ausbau Erneuerbare. Weil man muss ja einfach im Blick haben, Ende des Jahres wird also Gundremmingen abgeschaltet. Und dann steht ja die Frage, wo kriegen wir denn dann die Energiemengen her, die benötigt werden? Wir haben ja eine Reihe von Industriebetrieben in der Region, die einen sehr hohen Bedarf haben, abgesehen von den Haushalten und von dem ganzen Kleingewerbe, Einzelhandel und so weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass man jetzt wirklich mal nicht nur redet, sondern die Dinge so anpackt, dass auch mehr in die Umsetzung kommt. Beispiel, wenn jetzt die Landesregierung, die neu gewählte, sagt, wir machen für Neubauten eine Photovoltaikpflicht, dann ist das schön. Das wird aber nicht dazu führe, dass wir in den nächsten 10 Jahren einen massiven Zubau kriegen, weil so hoch sind nun mal die Zubauraten bei Neubauanlagen nicht. Mhm. Wenn das mal 3% pro Jahr sind, wäre das ja schon sehr viel. Bis wir dann aber die Quote haben, die wir bräuchten, dauert es ja 100 Jahre. Also das kann es dann nicht sein. Das heißt, wir müssen auch an die ganzen also Bestandsgebäude denken, wie wir da die Photovoltaikanlagen plus andere Möglichkeiten, die es ja gibt, Stichwort Wasserstoffwirtschaft, noch stärker in den Fokus nehmen. Nur wenn man das alles im Ganzen mal angreift und im Ganzen denkt, kommt man da voran.
Sie haben angesprochen, die Maßnahmen, die jetzt dort diskutiert werden. Das heißt, momentan gibt es ja zwischen Schwarz und Grün Verhandlungen zur Bildung einer Koalition. Ist denn, was das angeht, schon irgendwie grob ein Paket oder ein Rahmen bekannt? Oder ist das momentan noch sehr, unklar, was in der Richtung kommt?
Also was ich weiß, ist, dass man daran denkt, dass, wie gesagt, in Baden-Württemberg jetzt 1000 Windräder installiert werden sollen in den nächsten Jahren. Und dass es eine Photovoltaikpflicht für Neubauten gibt. Aber an der Stelle nur mal einfach als Information für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben seit 10 Jahren einen grünen Ministerpräsidenten. Das Land Baden-Württemberg hat 8000 Landesliegenschaften. Und auf diesen 8000 Landesliegenschaften sind mal auf Grad etwas über 100 Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert. Das heißt, wenn ich jetzt als Landesregierung fordere, dass einer, der sich ein neues Gebäude baut, da eine Anlage drauf macht, dann wäre es ja zumindest mal angebracht, dass ich beispielgebend vorangehe und auf meinem Gebäudebestand als Land endlich mal das umsetze, was ich von anderen fordere. Mhm. Das wäre so meine Überlegung, und zwar nicht nur dann bei Neubauten, die das Land vielleicht macht, sondern auch im Bestand. Mhm. Da gibt es viele Möglichkeiten, die bislang ungenutzt sind. Die Hürden, das nicht zu tun, die sind in erster Linie bürokratischer Art meistens. Mhm. Da geht es gar nicht um Sachentscheidungen.
Das heißt, was Sie sagen, also um nochmal die Zahl zu nennen, das sind 8000 Landesliegenschaften, davon haben 100 eine Photovoltaikanlage drauf.
Ist also sehr, sehr etwas mehr als 100, aber das ist nicht nennenswert im Verhältnis zu den ganzen, also zu dem ganzen Gebäudebestand, den das Land hat.
Ja, ja. Und Bürokratie, sagen Sie, ist das hauptsächliche Übel, weshalb an der Stelle nicht mehr geschieht?
Ich will es mal an dem Beispiel deutlich machen. Ich war vor 2 oder 3 Jahren, ist das jetzt schon her, bei der Grünen Landtagsfraktion in Stuttgart, dort vorgesprochen wegen dem Thema Photovoltaikanlagen auf öffentliche Gebäude, die dem Land gehören. Ich wurde dann zu einem Termin eingeladen hier in Ulm, gibt es eine Einrichtung, die dem Land gehört, die sich um die Landesliegenschaften kümmert. Da hatten wir ein Gespräch über Photovoltaikanlagen dann auf der Polizeihochschule in Biberach. Da gibt es riesige Möglichkeiten. Bislang ist dort aber noch nichts passiert, weil einfach die Mühlen der Menschen, die dort Entscheidungen treffen, so langsam mahlen, dass ich nicht weiß, ob ich das noch erlebe, dass auf der Polizeihochschule Biberach PV-Anlagen auf die Dächer kommen. Die Dächer sind da, die werden nicht genutzt. So, und so gibt es viele Möglichkeiten, die man über die Politik nutzen könnte. Und die Frage, wie man sowas finanziert, das steht ja dann manchmal auch im Raum. Ich bin ja nicht umsonst Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft. Und wenn ich mehr Projekte meinen Mitgliedern und Interessenten anbieten könnte, dann könnten wir auch mehr finanzieren. Das heißt, die Frage ist nicht, dass das Geld nicht da wäre für solche Investitionen. Die Frage ist, dass ich entsprechende Maßnahmen einfach brauche, damit Leute, die ein bisschen was auf der Seite gespart haben, sagen, okay, da bin ich bereit zu investieren. So, also wir haben über unsere Energiegenossenschaft die Anlagen, die wir gebaut haben, als Beispiel noch nie irgendwo eine Bank gebraucht. Es war immer Engagement der Mitglieder, die halt ihr Erspartes dort eingelegt haben. So. Und so kenne ich viele Aktive in der Bevölkerung, die bereit wären, sich da zu engagieren. Das heißt, das Argument der Finanzierung zählt da auch nicht.
Ja, das heißt, an der Stelle auf jeden Fall kann eine Politik das ein oder andere auch in ein Regierungsprogramm reinschreiben oder Absichtsmaßnahmen erklären, aber die konkrete örtliche Umsetzung nicht wirklich steuern, sondern das sind dann einfach kommunale oder Behörden wieder irgendwo am Zuge und da scheitert dann spätestens irgendwo, sagen wir mal, etwas, was in dem Regierungsprogramm drinsteht, wenn es dann eben ja in der konkreten Umsetzung.
Richtig. Wobei das natürlich nicht nur jetzt auf der kommunalen Ebene oder regionalen Ebene so ist, dass da viele Hürden und Hindernisse da sind. Das fängt im EEG im Grunde genommen schon an. Da gibt gibt es eine ganze Reihe von in sich widersprüchlichen Anforderungen für den Ausbau erneuerbarer Energien, die an manchen Stellen einfach auch nicht wirklich sinnhaft sind. Mhm. Also das mal nur am Rande. Es ist uns jetzt erst für das neue EEG gelungen, beispielsweise diese Regelungen für die Photovoltaikanlagen, Eigenverbrauch bei Einfamilienhäusern endlich mal so zu machen, dass der Eigenverbrauch dem Ausbau Erneuerbarer auf den eigenen Dächern nicht mehr im Wege steht. Das war bis letztes Jahr noch so. Und so musst du an vielen Stellen immer wieder nachsetzen und bohren, dass die Regelungen, die gesetzlichen Regelungen einfach so gemacht werden, damit man nicht ständig vor neuen Hürden und Blockaden steht.
Mhm. Ja, jetzt hat ja diese Energieeinsparungsweise auch ganz viel das Thema mit CO2-Emissionen zu tun. Das Thema Alternativenergien ist das eine, aber andererseits natürlich auch die Frage, das heißt, der Aspekt Kohleausstieg habe ich vorher angesprochen, hat es in Bezug auf Ulm und irgendwie auch irgendeine Relevanz, Kohleausstieg, haben wir irgendwie eine Abhängigkeit von Kohle oder in irgendeiner Weise noch mit Kohle was zu tun, oder?
Also direkt in Ulm sicher nicht, aber ja. Meiner Kenntnis nach ist es schon so, dass die Stadtwerke Ulm sich vor ein paar Jahren noch an einem Kohlekraftwerk beteiligt haben. Mhm. Ich denke mal, das würde man heute nicht mehr tun. Und dass der Kohleausstieg jetzt sozusagen eigentlich auch auf der Agenda steht, finde ich erstmal gut. Von daher denke ich mal, dass man da jetzt auch einfach überlegen muss, wie kriegen wir jetzt die Kurve, um die Erneuerbaren in Ulm und in der Region so zu entwickeln, dass wir in absehbarer Zeit wirklich energieautark sein könnten.
Mhm. Gibt es denn aktuell eine Zahl, was wir in Bezug erneuerbare Energien, wie viel wir in Prozent denn damit schon abdecken können oder wie viel nicht in erneuerbare Energien umgekehrt aktuell noch sind?
Also es gibt so eine Zahl, die man auf Deutschland jetzt umsetzen kann, dass über 50% im letzten Jahr der Stromerzeugung aus Erneuerbaren kam.
50, okay.
Also über 50%. Ja. Der Anteil von Kohle und Atom ist weit nach hinten gerückt, das ist so. Und wenn die Szenarien so weitergehen, dann wird es so sein, dass man auch irgendwann zu dem Ergebnis kommt, dass diese Energieformen ganz weg sind, was die Stromerzeugung angeht. Aber der Stromsektor ist ja nur ein Teil.
Ja.
Wir haben ja dann daneben noch so wichtige Sektoren wie den Gebäudebestand, Stichwort Wärme, Kälte, Antriebstechnik in den Firmen, Stichwort Mobilität. Und das sind die Baustellen, wo eigentlich in den letzten Jahren am wenigsten passiert ist. Da muss ich auch dazu sagen, das sind auch auf der kommunalen Ebene natürlich jetzt die Hebel, die wir als lokale Agenda machen könnten, sehr eingeschränkt nur gegeben, weil natürlich die Frage, mit welcher Antriebstechnik die Menschen sich bewegen oder ob sie statt Auto Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zwar auf der kommunalen Ebene mit umgesetzt werden, das ist klar, aber doch von den Rahmenbedingungen her wesentlich von der Politik aus Berlin als auch von der Wirtschaft her gesteuert werden, Stichwort Automobilindustrie, Arbeitsplätze. Mhm. Da ist sicherlich auch zu bewirken, dass wir zu einem Umdenken kommen in der Bevölkerung, dass Mobilität eben auf Schwäbisch nicht nur aus dem eigenen Heiligsblechle bestehen kann, sondern dass man da ein Konzept braucht, dass man sich mobil bewegen kann, relativ bequem, relativ preisgünstig von A nach B. Ob ich das dann mal mit dem Auto mache, mit dem Fahrrad, mit der S-Bahn, mit dem Bus oder mit Fahrgemeinschaften oder wie auch immer. Ich bin überzeugt, wenn man da mal die Potenziale, die es in der Bevölkerung gibt, nutzt, dann kommt man da vielleicht noch zu Ergebnissen, die wir jetzt noch gar nicht im Blick haben.
Das heißt, der Faktor Mobilität, das Thema Auto, das Thema Schiff, Flugzeug, alles ist auch ein wesentlicher Faktor, den man sich angucken muss. Das heißt, das eine Energieversorgung, vor allem dann eben, was Sie eben angesprochen haben, der eine Punkt, aber die Mobilität ist ein anderer gewichtiger Faktor, den man sich angucken muss.
Natürlich. Ja. Und da muss man an Lösungen arbeiten, die viele Bereiche umfasst. Mir fällt jetzt gerade so spontan ein, ich habe Kontakt zu einem jungen Mann in Ulm, der hat vor 2 Jahren einen Preis gewonnen als Bundessieger, den 2. Platz bei Jugend forscht. Mhm. Der hat ein Fahrrad umgebaut, sein eigenes Fahrrad, der fährt das Ding mit Wasserstoff.
Wasserstoff und Farbe.
Ja. So, und das sind junge Leute, die mich faszinieren, weil der einfach keine Hemmungen hat zu probieren.
Ja.
So, und bin gerade jetzt mit ihm auch zugange in Kontakte, was ich über die IHK habe, weil der will sich jetzt sozusagen auch selbstständig machen. Der ist 18 Jahre jung, der Knabe. Und der hat sozusagen so viel Energie und Power an Ideen, dass es schade wäre, wenn man die nicht nutzen würde. Mhm. Ob das dann im Detail immer alles das Richtige ist, lasse ich mal offen. Aber es gibt ja auch für Mobilitätskonzepte noch viele andere Ideen. Ich wohne zum Beispiel in Ehingen-Ristissen und ich überlege mir ständig, wie könnte man im ländlichen Raum organisieren, dass ich ohne Auto mich mobil bewegen kann, wenn es nicht zwingend mein eigenes ist. Also als Beispiel wäre doch denkbar, dass man Carsharing auch ausbaut als eine Möglichkeit, dass man neben Carsharing auch dann die Möglichkeit hätte, einen Hofbus stärker zu nutzen oder was auch immer. Es wird nicht überall die gleiche Lösung geben. Aber dass man die Dinge so vernetzt, dass die Mobilitätsansprüche, die wir heute haben, so genutzt werden können, dass jeder den geringstmöglichen CO2-Fußabdruck hinterlässt.
Natürlich hier in Ulm hört man auch immer wieder das Thema Radfahren. Das heißt, in Ulm gibt es ja auch so einen Punkt, dass man versucht, die Autos aus der Innenstadt zu bekommen und das Thema Radfahren auszubauen. Ebenso, dass auch weniger einfach Auto gefahren wird. Ne?
Ja, klar.
Das ist auch nicht der Punkt, zumindest im Lokalen, dass man nicht in der Ferne natürlich im Rad irgendwohin vergleichbar fahren kann.
Das ist, glaube ich, klar. Ich bin viele Jahre meines Lebens im Außendienst unterwegs gewesen. Und da war ich logischerweise viel mit dem Auto unterwegs. Ich habe Jahre hinter mir, da war ich 50.000, 60.000 Kilometer jährlich mit dem Auto unterwegs. So, und dann habe ich mir mal überlegt, wie viele Stunden habe ich eigentlich im Auto völlig nutzlos zugebracht. Nutzlos meine ich reine Fahrzeit und Stauzeit.
Ja.
So. Das heißt, was hat das mit Lebensqualität zu tun? Also man muss die Fragen ja auch mal umdrehen. Ne? So, und dann denke ich mir, dann kommt man auch auf ein anderes Gesprächsniveau mit den Menschen, die vielleicht noch am Auto hängen. So, das heißt, wir brauchen einen gesellschaftlichen Transformationsprozess, der sowohl von der Technik her sich bewegt, der neue Angebote macht, der von den Nutzungsmöglichkeiten, was öffentliche Verkehrsmittel angeht, Angebote macht und der aber natürlich auch das persönliche Verhalten beeinflusst, dass man sich überlegt, muss ich jetzt eigentlich wirklich das Auto benutzen oder gibt es eine andere Möglichkeit, um da, wo ich hin will. Es gibt ja genügend Beispiele von Menschen, die das tun.
Ja, Herr Kübler, jetzt haben wir gerade so wieder so ein paar wichtige Punkte und Aspekte angesprochen und andere haben wir auch das Thema, Sie hatten das Fahrrad angesprochen mit dem Wasserstoff, wo ich natürlich sehr interessiert aufgehorcht habe. Andererseits, ich weiß, es steht in dem Klimaschutz, in dem Gesetz steht auch so unter Maßnahmen das Thema Elektromobilität fördern, neben ÖPNV und Deutsche Bahn als relevante Themen. Thema Elektromobilität, da gibt es natürlich ja auch die eine oder andere Diskussion. Die einen sagen, Elektroauto ist es nicht, man müsste auf die Brennstoffzelle setzen, auf Wasserstoff. Andere sagen, nee, es ist zumindest sauber, das heißt, das Auto stinkt nicht, das heißt, der Verbrennungsmotor macht die Luft schlecht, das tun Elektromobil nicht, auch wenn es vielleicht dann Gesamtbilanz ökologisch auch Problematik ist. Ja, was sagen Sie dazu? Was
also erstmal muss man sich davon verabschieden, dass man mit Antriebstechnik alleine die Probleme löst. Weil man kann nicht weltweit den Fuhrpark auf E-Mobilität, Stichwort Batterietechnologie, wie sie heute besteht, umstelle. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Inder die gleiche Mobilitätsrate erreichen und die Chinesen wie wir mit den Autos, dann wird das nicht funktionieren. Dessen muss man sich klar sein. Und wenn man den afrikanischen Kontinent und Südamerika noch dazu nimmt, wird das nicht so funktionieren. Das heißt, wir brauchen intelligente Mobilitätskonzepte. Und dazu gehört mehr als nur eine andere Antriebstechnik. So, das bedeutet, das, was ich vorher schon mal gesagt habe, man muss sich über neue Konzepte, wie wir uns bewegen, auch Gedanken machen und da Angebote entwickeln und die werden dann mit Sicherheit auch genutzt. Es ist ja erfreulich, dass, sagen wir mal, im Gegensatz zu meiner Generation, die heutigen jungen Leute gar nicht mehr zwingend erpicht sind, zumindest die, die in der Stadt leben, jetzt unbedingt ein eigenes Auto zu haben. Das war in meiner Generation noch anders, weil das eine Errungenschaft war, des Wohlstands. So, das ist es heute nicht mehr. Das ist auch gut so. Und da muss sozusagen das Umdenken einfach gefördert verbessert werden, damit wir die Mobilität auf andere Füße stellen, als sie jetzt stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es sicher richtig, dass man sich über die Antriebstechniken Gedanken macht, also weg von Diesel, Benzin, hin zu Batteriegetrieben auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit Sicherheit auch Stichwort Wasserstofftechnologie. Ich will da nur mal anfügen, bei uns tut man dann immer so, als wenn das jetzt alles Neuland wäre. Wir haben hier in der Region einen Bushersteller, Evobus, die haben vor 10 Jahren schon entsprechende Fahrzeuge mal gebaut und haben die nach Portugal geliefert. Die laufen auch immer noch. Nur bei uns laufen keine, komischerweise, weil offensichtlich die Herren der Autoindustrie bei der Politik den Einfluss hatten, das hier erstmal nicht weiter zu fördern, auch medial. So, wenn ich dann lese vor ein paar Wochen, dass die Schweiz bei Hyundai 1000 LKWs kauft, die Wasserstoff angetrieben sind, dann muss mir hier keiner mehr erklären, das ist alles Neuland, wenn andere das schon können. So. Und so denke ich, muss man in viele Richtungen sich die Dinge, die weltweit funktionieren, angucken und dann sich anschauen, was kann man wo, wie nutzen. Es wird den Königsweg der ein oder anderen Technologie oder der einen oder anderen Maßnahme allein genommen gar nicht geben.
Das Thema trotzdem mal nachgefragt. Ich weiß, es gibt auch den einen oder anderen PKW bereits mit Brennstoffzelle oder mit Wasserstoffantrieb, also aber wird nicht wirklich gefördert oder ausgebaut, aber die Technologie wäre eigentlich betriebs...
Ja, weil es eben nicht gefördert wird.
Ja, ja.
Das ist der Punkt an der Stelle. Ja. Jetzt ist es immer so, dass man dann sagt, ja, das ist ja alles viel zu teuer. Aber mal die Frage in den Raum gestellt, als man begonnen hat, die ersten großen Kraftwerke zu bauen oder die Atomkraftwerke, da hat keiner die Frage gestellt, ob das teuer ist oder billig ist. Heute weiß man, das ist viel, viel teurer, als ich das die damaligen also Macher jeweils überhaupt nur vorstellen konnte. Ich rede jetzt mal gar nicht von dem, was heute eine Kilowattstunde Atomstrom am Markt eigentlich kosten würde, der wäre wesentlich teurer wie das, was wir jetzt haben, wenn man neue baut. Man sieht das in England, da wird ja immer noch dran gebaut. Wenn ich da die Stromkosten dann hochrechne, die sind eigentlich schon über dem, was wir an Haushaltsstromkosten haben. Mhm. Allein die Herstellungskosten. Mhm. Von den Endlagerkosten rede ich da mal gar nicht an der Stelle. Das heißt, der Kostenfaktor ist immer das eine und zum jeweiligen Zeitpunkt, wenn eine neue Technologie kommt, sind die Kosten immer höher, wie wenn das mal auf breite Füße gestellt ist. Stichwort Photovoltaik, als das losging mit dem Photovoltaikboom Anfang der 2000er Jahre nach dem EEG-Gesetz, ne, waren die Anlagen, die man damals gebaut hat, 6-7 Mal so teuer wie heute.
Ja, ja.
So, heute kostet eine Kilowattstunde PV-Strom. Ich habe heute gerade für ein Unternehmer in der Region noch ein Angebot unterbreitet, kostet die Herstellung der Kilowattstunde Photovoltaikstrom dieses Unternehmers 6 Cent.
Ja, ja, also das ist ein Thema Anlaufkosten und bis du auch
natürlich
Serien, sag mal, die Ausschuss, wenn man das beseitigt hat, ohne schnell, also wenn ich überhaupt ja einfach meine Massenproduktion im Griff habe und die Qualitätsmängel bereinigt habe, dann wird es natürlich einfacher und günstiger
zu produzieren. Wenn man immer nur mit den Betriebswirtschaftlern redet und die reden nur über 2 Jahreszyklen, wenn es um Abschreibungen geht, dann komme ich nicht auf den grünen Zweig. Und das sieht man ja, das ist ja bei allen wirtschaftlichen Bereichen so. Wenn ich nur kurzfristig denke, dann kriege ich das nie in den Griff. Wenn ich jetzt heute an die Waldbesitzer denke, die jetzt interessanterweise alle auf die Idee kommen, uns Steuerzahler wieder in Anspruch zu nehmen für die Schäden, die in den Wäldern durch den Klimawandel entstehen, dann stelle ich mir schon die Frage, ob es nicht sinnhaft wäre, mal wirklich auch an der Stelle über die längerfristigen Maßnahmen und Konzepte auch längerfristige Entwicklungen mal in den Blick zu nehmen, um einfach zu wissen, wo stehen wir denn in 15, 20 Jahren bei den Themen.
Das heißt, es fehlt an der Stelle ein bisschen auch an der langfristigen Betrachtung, vor allem langfristigen Betrachtung. Wir haben zu viele betriebswirtschaftliche Denker, die an der Stelle einfach nur kurzfristig nach
genau
Erfolg
so
und nach Rentabilität schauen.
Und das fängt nebenbei bei den einzelnen Familien im Grunde an. Manche denken immer, das ist eine rhetorische Frage, aber wenn ich einen jungen Mann frage, der gerade eine Familie gegründet hat und frage den mal, was denken Sie denn, wie lange Sie noch Strom brauchen? Dann guckt er mich mit großen Augen an. Und wenn ihm dann klar wird, es sind 30, 40, 50 Jahre, je nachdem wie alt er ist und wie alt er wird, so klar, dann wird eigentlich erst klar, wir müssen über solche Zeiträume reden.
Ja.
Und nicht über die letzte Jahresabrechnung alleine.
Ja.
So. Das sind Dinge, die man so in den Blick nehmen muss, weil aus meiner Sicht wir ja nicht nur für unser Dasein, wie wir jetzt hier leben, Verantwortung tragen, sondern wohlgemerkt ja für die nachfolgenden Generationen. Und da bin ich nebenbei ganz froh, dass es mit den Friday for Future Leuten jetzt welche gibt, die die Dinge von sich aus für sich in die Hand nehmen. Weil manchmal habe ich schon die letzten Jahre auch in der bei unserer lokalen Agenda manchmal Zweifel gehabt, ob das alles noch so weitergeht, weil die Aktiven dort ja auch nicht jünger werden, im Gegenteil, so wie man an meiner Person auch sieht. Aber jetzt gibt es eben diejenigen, die jetzt die Dinge in die Hand nehmen, und das macht optimistisch.
Das heißt, ich freue mich auf jeden Fall, dass es Fridays for Future dann gibt.
Genau so ist es.
Ich wollte noch einen Punkt gerne ansprechen, weil natürlich Ulm, wir haben es, glaube ich, im einen Eingang irgendwo auch mal erwähnt, das Thema, wir haben einen Donau. Und natürlich gibt es ja auch so Ideen, also Windkraft haben wir schon kurz angerissen, können wir auch nochmal, aber vor allem, wir haben beim Thema Wasserkraft sind wir jetzt noch gar nicht drauf gekommen. Haben wir denn in Ulm irgendeine Chance, mit unserer Donau was zu machen, theoretisch die Donau aufzustauen oder ist die Fließgeschwindigkeit zu hoch, zu niedrig oder irgendwas? Bietet unsere Donau in irgendeiner Weise denn in Bezug auf Wasserkraft irgendwie Perspektiven oder Umgebungs, irgendwie andere Rinnsal oder Gewässer oder irgendwie Flüsse oder irgendwas?
Also wir sind ja bislang, was die Stromerzeugung in Ulm angeht, was Wasserkraft angeht, schon im Grunde traditionell gut aufgestellt. In meiner Kindheit in Ulm war es so, dass für uns das Wasserkraftwerk in Böfingen unter das war, wo wir wussten, da kommt unser Strom her. Mhm. So, dass sich das alles dann weiterentwickelt hat mit zunehmender Industrialisierung und dass mehr Energieverbrauch in jedem Haushalt war, hat dann logischerweise dazu geführt, dass man auch andere Erzeugungsanlagen braucht. Jetzt gibt es auch da Bereiche, wo ich weiß, dass es Experten gibt, die zum Beispiel sogenannte Flusskraftwerke entwickelt haben, die nicht mit Stauwehrtechnologie arbeiten, sondern anders. Ich kann das jetzt im Detail hier nicht darlegen, aber das gibt's und die sind auch relativ umweltverträglich. Inwieweit die rentabel arbeiten, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, als man gegenwärtig nutzt. Mit einer Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass man jetzt an der Iller auch in der Lage ist, andere Wasserkraftwerke zu bauen, die das Thema Fischtreppe nicht mehr als Problem haben, sondern da eine Durchlässigkeit von vornherein gewährleisten, weil die Turbinen unterm Wasser ganz anders arbeiten wie das, was wir bisher kennen. Das heißt, auch da gibt es mit Sicherheit Potenziale für die Zukunft, die man nutzen kann. Wir haben in der Region nebenbei bemerkt viele Baggerseen. Ja. Auch da gibt es Möglichkeiten, einen Teil dieser Baggerseen zu nutzen, Stichwort Photovoltaik auf die Wasserfläche.
Aha, so,
ja, okay. Auch da gibt es Konzepte. Das heißt, die Technologien, die wir brauchen, um die Dinge voranzubringen, die sind da und es gibt genügend kluge Köpfe, die dann da auch in die Umsetzung gehen können. Also da bin ich überzeugt davon, wenn man diese Potenziale der Köpfe der Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, mal stärker nutzt, dann könnten wir einen richtigen Schub nach vorne machen. Und nebenbei bemerkt, wir sind ja als Schwaben so ein bisschen die Erfinder an vielen Stellen gewesen. Und das muss man auch jetzt nutzen, weil wenn man sich jetzt Sorge macht um die Industriearbeitsplätze, Stichwort Automobilindustrie oder Maschinenbau oder andere Dinge weltweit, was den Export angeht, dann sage ich ganz einfach, dann denkt mal drüber nach, mit welchen dieser Konzepte wir den Weltmarktführer bleiben können. Weil gerade im Bereich der Photovoltaik war es ja so, da war Deutschland mal Weltmarktführer, was die Technologie angeht. Das hat man versemmelt, von der Politik wohlgemerkt. So, und ich würde mir wünschen, dass man da sagt, okay, wir unterstützen die Bereiche Wasserstofftechnologie, wir unterstützen die Bereiche Erneuerbare, wir kümmern uns um Mobilitätskonzepte. Warum soll denn Daimler als Beispiel nur Autos bauen? Die können sich ja mal vielleicht möglicherweise auch mit neuen Mobilitätskonzepten beschäftigen.
Limbert, da muss ich dazwischen fragen, da gibt es doch jetzt auch die Idee, dass man irgendwie fliegende Objekte einsetzt, die dann quasi Verbindungen irgendwo aufbauen, also so Art Flugtaxi irgendwie Geschichten.
Natürlich, ja gut, ja, also ich halte jetzt von so Fantastereien, was also Flugobjekte oder ähnliche Dinge angeht, nicht allzu viel. Das sind aus meiner Sicht so Spielereien, die ein bisschen Zukunft vorgaukeln sollen. Okay. Sondern es geht ja um die Dinge für die Breite der Bevölkerung, die jeden Tag auf die Arbeit müssen, die pendeln, die jeden Tag in die Schule müssen, an die Uni oder was auch immer. Also an die Bereiche, also an die Alltagsmobilität. Das, denke ich, ist ja das, wo es eigentlich im Grunde drauf ankommt, dass man da Lösungen anbietet, die dann auch funktionieren. Und zwar ja nicht nur für die Ulmer. Man darf ja nicht übersehen, wenn wir Fahrzeuge in die Welt liefern, Stichwort Busse oder LKWs, So, dann kommen die ja in Regionen zum Einsatz, die auch unser Klima mitbestimmen. Das heißt, von daher wäre mir daran gelegen, dass man über den Tellerrand rausguckt und an der Stelle mal wirklich groß denkt.
Ja, ich muss nochmal auf das Fahrrad zurückkommen. Das war vorher für mich so eine interessante Erkenntnis, dass ein Arzt so wie ein Wasserstofffahrrad baut. Ja. Ja, ist das dann irgendwann jetzt ein Patent, was man irgendwo weiter nutzt oder wo man was draus machen kann? Oder ist das jetzt nice to have?
Ja, das ist zunächst mal ein Einzelprodukt.
Ja.
Aber der ist jetzt dran sozusagen, dass, das wird noch eine Zeit dauern, auch in die Marktreife zu führen.
Ah ja, also es ist angedacht, da
tatsächlich. Ja, es ist angedacht. Also, ich bin auch dabei, den gerade mit zu betreuen, zu beraten in der Umsetzung dessen, was er jetzt vorhat, in engen Kontakt mit der IHK, weil so ein junger 18-Jähriger tut sich schwer, sozusagen von sich aus zu sagen, welches ist der richtige Weg, um mich selbstständig zu machen.
Ja. So. Aber die Thematik dürfen Sie uns gerne mal ins Radio schicken. Das wäre auf jeden Fall auch ein interessanter.
Ja, gerne. Ja. Also das ist ein spannendes Thema.
Ja, ja,
und was mich halt fasziniert, ist einfach, dass so ein junger Kerl mit Feuereifer sich um diese Dinge kümmert und sprüht vor Ideen. Wenn Sie sich mit dem unterhalten, merken Sie, der brennt. Im wirklich positiven Sinne. Und das ist das, was mich dann begeistert, wo ich dann sage, der braucht die Unterstützung von uns durch die Gesellschaft, durch alle, die ihn mittragen können, dass da was draus wird. So, weil ich bin überzeugt davon, wenn man so Dinge dann jetzt fördert, dann haben wir auch Zukunftsvisionen, die konkret in die Umsetzung kommen. Und dann haben wir auch nicht die Sorge, dass unser Wirtschaftsstandort irgendwann in Gefahr gerät. Weil wir haben nun mal im Schwabenland, das war schon immer so, keine Rohstoffe. Das, was wir an Ackerland haben, das macht niemand reich. Auf Deutsch. So, was wir haben, sind Köpfe. Und diese Potenziale muss man fördern. Da kommen wir jetzt wieder aufs Thema Bildung und viele andere in dem Bereich. Aber da, denke ich, muss man mehr tun und mehr nutzen als bisher.
Ja, wir sind 2 Minuten vor Ende. Vielleicht so die Frage, wenn jemand sich bei dem Thema auch in Bezug auf Energie im AK Energie Lokale Agenda engagieren möchte, der darf sich bei Ihnen oder bei der Petra Schmitz dann melden? Oder
aber gerne,
jemand,
ja.
Jemand sich jetzt wir da auch angesprochen fühlt und sagt, da muss ich mitmachen, mir liegt das Klimathema und Energie so sehr am Herzen, also darf man sich auf jeden Fall dahin wenden?
Aber gerne, also jeder, der sich einbringen will oder jede, die sich einbringen will, gerne gesehen,
ja.
Weil wir können natürlich im Grunde nicht genug Unterstützung haben für das, was wir tun und machen. Und vor allen Dingen brauchen wir ja auch, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, dann auch die einmal die Energie, die dahinter steckt, aber auch die jeweiligen Fachkenntnisse, weil es ist immer wieder erstaunlich, was man auch so in meinem Alter jeden Tag noch neu dazulernt, auch durch junge Leute.
Ist ja dann auch, ja gut, das ist einerseits Ihre Generation und zum anderen Fridays for Future gibt, so dass im Prinzip auch ja, eine gute Verteilung da ist und
so
alle beteiligt sind.
Ja.
Also auf jeden Fall gibt es ja auch eine Website, die wir vielleicht nennen müssten, dass man sich irgendwo nochmal informieren kann. Haben Sie da irgendwo eine Website im Kopf? Oder
bei der lokalen Agenda Ulm.
Ja, okay. Und da gibt es dann, glaube ich, den Arbeitskreis Energie so
ja,
als
genau.
Untertitel und dann kann man das dann entsprechend auch nachlesen. Trotz Corona, Sie tagen dann trotzdem online oder wie kommuniziert man momentan, wenn irgendwo
also wenn wir Sitzungen machen, wir haben am Dienstag wieder ein Treff, machen wir das online gerade.
Ja, ah ja. Okay.
Also funktioniert auch.
Es gibt auch trotz Corona keine wirklichen Einschränkungen, auch wenn natürlich.
Ja, es ist schon schöner, wenn man hinterher noch ein Bier trinken kann, aber das ist halt im Moment nicht möglich.
Ja, aber trotzdem, man kann auch in Bezug auf Medieninformationen ins Radio kommen und so, wie wir es heute dann gemacht haben, 1 Stunde bestreiten. Wir sind tatsächlich gleich am Ende mit der Plattform. Herr Kübler, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns 1 Stunde gewesen sind und wir 1 Stunde lang über das Thema Energie gesprochen haben. Das war dann die Plattform für heute auch. Mein Name ist Michael Trost. Sie sagen Tschüss, macht's gut. Und mein Studiogast, danke Sie noch schon. Ihren Namen war der Herr.
Ich sage auch Dankeschön.
War der Herr Kübler. Nochmal vielen Dank. Und wir sagen Tschüss, bis bald.